Ich möchte uns gerne den Predigttext von heute lesen aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Erleben Erfüllung, denn ich quäle euch nicht und mein Herz ist demütig. Mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Ja, in diesem Bibeltext haben wir das biblische, altmodische, antike Wort Joch. Und ich habe mal nachgeschaut, was bedeutet das überhaupt, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was meint Jesus denn in diesem Text überhaupt damit? Und in der Erklärung habe ich gefunden, das Joch ist ein Holzbalken, der Tieren über den Nacken gelegt wird, um einen Wagen oder Pflug zu ziehen. In biblischer Zeit wurden bei der Landwirtschaft Rinder oder Esel als Zugtiere eingesetzt. Man spannte sie paarweise zusammen, indem man einen stabilen, leicht geschwungenen Holzbalken, das Joch, über ihren Nacken legte. In der Mitte des Jochs war die Deichsel, Zugstange, eines Wagens oder eines Pflugs befestigt, dessen Zuglast vom Joch auf den Nacken der Tiere übertragen wurde. Und wenn man dazu die Fotos raussucht, sieht man, dass heute doch auch in den ärmeren Ländern, wo die Mittel vielleicht auch nicht so zur Verfügung stehen, die Leute sich scheinbar immer ihr Joch noch selber auch bauen. Im bildhaften Sprachgebrauch bezeichnet das Joch alle Arten von Belastung und Unterdrückung. Durch Steuern und Frondienst, durch fremde Herrscher, durch Schuld. Das Wegnehmen oder gar Zerbrechen des Jochs steht für Befreiung. Das schwere und unzerbrechliche eiserne Joch für besonders harte und unentrinnbare Unterdrückung. Ja, wir werden jetzt die Predigt von Henning dazu hören. Ich möchte noch für dich beten und auch für die Kinder. Lieber Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu jedem Einzelnen von uns redest, dass du deinen guten Heiligen Geist in Henning legst, dass ihm weise und gute Gedanken für uns eingegeben werden, dass er uns das auch gut rüberbringen kann, was ihm wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Und das Wichtigste ist, dass wir jetzt unsere Herzen für dich öffnen und darum bitte ich dich. Und ich bitte dich auch für unsere Kinder, dass sie bewahrt bleiben und gesegnet sind und für die Mitarbeiter, die sich für sie vorbereiten. Amen.
Ja, wenn man so einen Text bekommt, dann hat man zuerst das Gefühl, super. Da sprechen wir gerne drüber, das hört sich gut an. Aber dann, wenn man so einem Text gerecht werden will, muss man sich angucken, in welchem Zusammenhang er gesprochen wird. Und das habe ich ausreichend getan und ich muss sagen, ich habe mehr gelitten darunter, als dass ich zur Ruhe gekommen bin. Aber ich möchte euch hineinnehmen und euch in die Botschaft, worum es denn auch geht. Mal angenommen, vor 2000 Jahren hätte es in Palästina Wahlen gegeben. Und angenommen, Jesus hätte sich zur Wahl aufstellen lassen, er hätte nicht die geringste Chance gehabt. Warum? Beim größten Teil der Bevölkerung stieß er auf Unverständnis, Gleichgültigkeit, Widerspruch oder Hass. Die eigene Familie hat ihn für verrückt erklärt, die breite Masse konnte nichts mit ihm anfangen. Die besseren Kreise waren sauer auf ihn, die Politiker haben ihn beargwöhnt, die Fachleute haben ihn belächelt, die Gebildeten haben ihn beleidigt und die Theologen haben ihn bekämpft und trachteten ihm nach dem Leben. Die einzigen, bei denen er landen konnte, waren Kranke, Ausgestoßene, verkrachte Existenzen, Hausfrauen, Prostituierte, Arbeiter mit wenig Bildung, Geisteskranke, Besessene, Aussätzige, Kinder und so weiter, das war sein Publikum. Zusammengefasst die Armen und Unbeachteten der damaligen Gesellschaft. Denen wollte Jesus helfen und die hatten die Hilfe bitter nötig. Die anderen wahrscheinlich auch, aber sie verstanden das nicht. Und so geht in den Versen vor unserem Text geht ein Wehklagen von Jesus aus über die Städte Chorazin und Bethsaida und Kapernaum. Das waren alles Städte, in denen Jesus am meisten Wunder getan hat. Daher hatten die Bewohner eigentlich die besten Voraussetzungen zu erkennen, wer Jesus ist und seine Botschaft vom Reich Gottes zu verstehen und anzunehmen. Doch anstatt auf Jesu Worte mit Umkehr zu reagieren, lebten sie in grundlosem Stolz. Sie vertrauten auf ihren Reichtum, ihre Handelsbeziehungen und den hohen Mauern um ihre Städte und vor allem waren sie stolz auf ihre vermeintliche Frömmigkeit. So ignorierten sie Gottes Botschaft und die Möglichkeit, vor Gott gerecht zu werden. Und damit lebten sie letztendlich in Ablehnung Jesu und letztendlich damit in Verlorenheit und Schuld vor Gott. Was war denn so falsch an ihnen? In ihrer eingebildeten Frömmigkeit hatten sie den Menschen zusätzliche Lasten auferlegt, unter denen sie litten. Und sie selbst, so sagt Jesus selbst, machten keinen Finger krumm. Sie lehrten die Menschen, wie Gott sein sollte, und kannten ihn nicht wirklich. An einer anderen Stelle der Bibel wird das verglichen mit dem Ton, der dem Töpfer vorschreibt, wie er sein Gefäß anfertigen soll. Und trotz der vielen sichtbaren Zeichen und Wunder kam Buße und Umkehr für sie nicht in Frage. Und Jesus spricht hier ein hartes Gericht über die drei Städte. Und tatsächlich wurden diese Städte zerstört und gegenüber vielen anderen Städten, die wieder aufgebaut wurden, wurden die nie wieder aufgebaut. Und Israelreisen können heute noch die riesigen Fundamente der zerstörten Städte sehen. Im Anschluss aber an dieses Wehklagen über die Städte dankt Jesus in Vers 25 seinem Vater im Himmel dafür, dass Gott nicht nach den Maßstäben der Welt handelt, dass er ein Prinzip wählt, das alles Denken der Menschen eigentlich auf den Kopf stellt. Nämlich dem Stolzen, Weisen und Klugen bleibt das Evangelium verschlossen und den Unmündigen wird es offenbart. Was ist mit den Unmündigen gemeint? Das sind die, die eine demutsvolle Haltung gegenüber Gott haben. Demut ist somit der Mut zuzugeben, dass ich ohne Gott mein Leben nicht bewältigen kann und meine Schuld zwischen mir und Gott steht. Die Voraussetzung für den Glauben ist also nicht die Dummheit, sondern die Demut. Und das Hindernis ist nicht die Bildung, sondern die Einbildung. Matthias Claudius hat das auf den Punkt gebracht in dem von uns bekannten Abendlied »Der Mond ist aufgegangen«. Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste, und kommen doch weiter von dem Ziel. Und das ist mir so wichtig geworden. Diesen Zusammenhang müssen wir verstehen, um unseren Text richtig zu deuten. Ja, es gibt ein zu spät. Und je länger das Angebot ignoriert wird, erhöht sich die Gefahr, dass die Erkenntnis für das Evangelium verschlossen bleibt. Und interessanterweise stehen alle Trostworte der Bibel in diesem Kontext. Sie stehen immer im Zusammenhang mit einer Hinwendung zu Gott, zu Jesus. Und das spricht eigentlich wieder gegen alles, was wir kennen. Der Druck auf uns wird immer größer, die Anforderungen des Lebens werden immer höher. Und es geben immer mehr psychische Erkrankungen. Wir müssen funktionieren und wer nicht mithalten kann, fliegt raus. Versagensängste sind an der Tagesordnung. Die Ängste vor der Zukunft, Klimaerwärmung, Terror, Gewalt wird immer größer. Und dabei ist es egal, ob es in der Schule, auf der Arbeit oder vielleicht sogar in der Gemeinde ist. Und gerade jetzt hinein spricht Jesus dieses Wort. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder andere übersetzen, euch Ruhe geben. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, was bedeutet das Wort erquicken, was wir ja gar nicht mehr verwenden. Es bedeutet so viel wie aufmuntern, beleben, erfrischen, wohltun, aktivieren oder vitalisieren. Aber es ist eben kein Pauschalangebot und im Weiteren macht Jesus deutlich, worauf es ankommt. Nehmt mein Joch an und lernt von mir. Gudon hat es schon angedeutet, das Joch im Alten Testament wurde immer mit Herrschaft übereingebracht. Für die Juden gab es damals eine Redewendung, das Joch der Gottesherrschaft auf sich nehmen, womit sie sagen wollten, sie dienten nur Gott und sonst keinem mehr. An dieser Redeweise knüpft Jesus hier an. Wir sollen uns unter der Herrschaft Jesus stellen. Wir sollen sein Joch auf uns nehmen. Aber bedeutet das Joch nicht Einengung, Unmündigkeit oder Freiheitsverlust oder den Verstand ausschalten? Im Gegenteil, Gott hat den Menschen einen Verstand gegeben, um Entscheidungen zu treffen. Und wir müssen täglich wichtige und unwichtige Entscheidungen treffen. Aber die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, ist, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Denn ein viel größeres Problem als alle Not der Welt ist die Verlorenheit gegenüber dem Schöpfer. Und dies ist ohne eine Entscheidung irreparabel. Und dann ist da noch in der Bibel erwähnt das Joch des Bösen, das des Gegenspieler Gottes, des Teufels. Der Teufel, was der Teufel gesät hat, er redet eine andere Botschaft. Du kannst tun, was du willst, du bist frei, du kannst dich selbst verwirklichen und dir nehmen, was du willst. Bei mir kannst du dich richtig ausleben, ohne dein Gewissen zu belasten. Und er versucht, möglichst viele unter seine Herrschaft zu bekommen. Er tut alles, um die Wahrheit des Wortes Gottes in Frage zu stellen. Aber sein Untergang ist bereits besiegelt. Es ist auch bezeichnend, dass Luther beispielsweise unter Einsatz seines Lebens dafür gesorgt hat, dass jeder heute in der Lage ist, die Wahrheit der Bibel selbst zu erforschen, aber die wenigsten machen davon Gebrauch. Deshalb noch einmal die wichtige Botschaft, es ist nicht die Frage, ob ich mich für ein Joch entscheide, sondern für welches Joch ich mich entscheide. Dieser kleine Unterschied entscheidet über Leben und Tod. Und diese Entscheidung muss ich täglich neu treffen, weil der Sog für das andere sehr groß ist und mich immer wieder aus der Bahn des Guten wirft. Es geht nicht ohne Lasten, es geht auch nicht ohne Joch, aber um eine Entscheidung für welches. Wir alle sind in dem Joch unseres Lebens eingespannt. Leistungsdruck, hohe Erwartungen an uns, denen wir nicht gewachsen sind, Schönheitsideale, die wir nicht erfüllen können, Konkurrenzkampf, gegen den wir uns nicht wehren können, Ängste, die wir nicht bewältigen können und Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen, sowie Lebensumstände, die wir nicht beeinflussen können. Aber wir leben oft so, als hätten wir die Lage voll im Griff. Und oftmals ist es nur die Fassade, die wir aufgebaut haben, um mit viel Anstrengung aufrechterhalten. Wir möchten nicht unsere Freiheiten verlieren, deshalb ist das Thema Joch für uns aufgeklärte Menschen eine Provokation. Aber wir versuchen immer wieder, all das alleine zu bewältigen und Schwächen zeigen, ist für viele eine Niederlage. Aber wer hat uns denn eigentlich eingeredet, dass wir alle diese Dinge alleine tragen müssen? Waren wir das nicht selbst? Und so können wir das Wort Jesu ganz neu hören. Seine Arme sind weit ausgebreitet und er ruft, komm. Kommt her zu mir alle. Alle dürfen kommen, egal welche Geschichte jeder mitbringt. Seine mutmachende Botschaft lautet, du musst dein Leben nicht im Einzelgeschirr tragen, sondern ich spanne mich quasi mit dir in mein Joch ein. Dann trage ich mit dir die Last deines Lebens gemeinsam. Aber es geht eben nur, wenn du dich meiner Führung unterstellst. Unter deinem eigenen Joch wirst du zerbrechen. Das Joch Jesu ist leicht, es scheuert uns nicht wund. Jemand hat einmal gesagt, dass wenn Jesus vor seiner Werkstatt ein Schild hängen hätte, dann würde darauf gestanden haben, meine Joche passen. Und seine Last ist leicht. Das heißt nicht, dass es ohne Last geht, dass es keine Probleme mehr gibt. Aber es bedeutet, dass wir sie nicht alleine zu tragen haben. Wir sind mit dem zusammengejocht, der uns in jeder Situation die Gnade gibt, die ausreicht, um sie durchzustehen. Ihm zu dienen ist keine Knechtschaft, sondern Befreiung. Er verspricht, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, ich bin von Herzen demütig? Und das möchte ich anhand einer peinlichen Geschichte deutlich machen. Zwei seiner engsten Jünger haben ihn um etwas gebeten. Sie erwarteten, dass sie Ehrenplätze im Himmel bekommen, rechts und links neben Jesus. Und das ist ja nicht neu, dass Menschen sich um Posten streiten. Das ist ja nicht automatisch in der Gemeinde Jesu anders. Und so kam es zum Streit, weil die anderen 10 darüber empört waren. Klingt ja menschlich und ist auch so bekannt. Und da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Ist ja bis heute nicht anders. Und dann sagt er, aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll allen anderen dienen. Entschuldigung. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Und dann kommt der entscheidende Satz von Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, er kam, um zu dienen. Und jetzt muss man sich angucken, was Menschensohn bedeutet. Das ist keine altertümliche Bezeichnung eines vom Mensch geborenen Sohn, sondern es geht zurück auf die Aussage beziehungsweise die Vision, die der Prophet Daniel hatte und die wohl jeder Jude kannte, die 550 Jahre vor Christi Geburt aufgeschrieben wurde. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, also damit ist Gott gemeint. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. In Kurzform sagt Jesus hier, selbst der Weltherr und Weltrichter, dem alle Macht übergeben wird, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern dass er diene. Und worin bestand dieser Dienst? Sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Er ist also von Herzen demütig, sodass er sich in allem dem Willen seines Vaters unterstellt hat. Selbst in der größten Todesangst sollte der Wille seines Vaters geschehen. Und das war sein Tod stellvertretend für alle Menschen, die sein Angebot annehmen würden. Billiger war die Gnade nicht zu haben. Er hat sich kompromisslos in das Joch seines Vaters einspannen lassen. Er selbst hat das schlechteste Joch getragen, das ein Mensch tragen konnte, das Kreuz von Golgatha. Es saß so schlecht, dass es ihm das Leben gekostet hat. Und dieses Joch hat er für dich und für mich getragen. Dieser Zimmermann, der das beste und perfekteste Joch für dein und mein Leben anfertigen kann, ist absolut vertrauenswürdig. Auch wenn deine momentane Situation gerade ganz anders aussieht, wirf dein Vertrauen nicht weg. Suche nicht Lösung in dir selbst. Vertraue nicht allein auf deinen Verstand oder Worte von Menschen. Warte auf seine Lösung. Vertraue ihm alles an, was dich bewegt und dich belastet. Und lass dich in sein Joch anspannen, dann zieht er mit. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Kommt her zu mir alle, die ihr unter dem Druck und unter der Belastung eures Lebens leidet. Ich will euch aufmuntern, beleben, erfrischen, wohltun, aktivieren und vitalisieren. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen in unserem Umfeld unter der Last ihres Lebens leiden. Es sind sicherlich viele. Wie viele möglicherweise drohen, an der Last zu zerbrechen. Wie wäre es, wenn sie diese Botschaft hören könnten? dass sie die Last nicht alleine tragen müssen. Und wichtig ist, wenn wir Menschen zum Glauben rufen, wir rufen sie nicht in eine Konfession, nicht zu einer Kirche oder Freikirche. Es geht auch nicht um Mitglieder, es geht einzig und allein darum, ihnen Jesus und sein rettendes Angebot bekannt zu machen. Gott gebe uns dazu die Weisheit, den Mut, die Entschlossenheit und seine Ruhe und seinen Frieden. Amen.